Bonn FM, Radiologie.
Wissensbissen.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Wissensbissen. Wie immer ist er mit mir, Tobi Blum.
Und mit mir, Leo Beulen.
Und ich habe mir gedacht, wir machen heute einfach mal was zu meinem Lieblingsthema, der Immunbiologie.
Ja, Moment mal, wenn du dein Lieblingsthema kriegst, will ich meins aber auch.
Ja, gut. Also dann erzähle ich jetzt ein bisschen was und nachher darfst du dann, okay?
Okay, darauf kann ich mich einlassen.
Gut, dann fangen wir direkt an mit meinen Lieblingszellen, den Neutrophilen. Neutrophilen kennen die meisten von euch wahrscheinlich nicht, aber das sind einfach Immunzellen, die Bakterien fangen und dann auffressen. Deshalb werden sie auch Fresszellen genannt. Eine ziemlich coole Möglichkeit, Bakterien zu fangen, ist Fallen auszulegen. Die Neutrophilen können sogenannte Neutrophil Extracellular Traps, kurz NETs, formen. Die DNA, die in ihrem Zellkern ist, einfach aus sich selbst herauszulegen. Und die Bakterien verfangen sich dann in diesem DNA-Netz und kommen nicht mehr weg. Das Problem ist nur, dass die Neutrophilen sich so selbst opfern, die überleben das Ganze nicht. Aber damit sind sie sozusagen die Helden, die sich heroisch den Feinden in den Weg stellen, um die anderen Zellen zu beschützen.
Okay, das Problem ist jetzt nur, dass das Immunsystem nicht immer genauso funktioniert, wie es geplant ist eigentlich. Vor allem bei Krebs geht nämlich einiges schief und das sehr oft. Und richtig mies wird es immer, wenn Tumore metastasieren, also wenn einzelne Krebszellen durch den ganzen Körper wandern, um woanders neue Tumore zu bilden.
Ja, und genau das versuchen Neutrophile auch zu verhindern. Also sie versuchen, die metastasierenden Krebszellen einzufangen mit den Netz. Das Problem ist nur, die Netz können die Zellen nicht einfangen, sondern die bringen die Krebszellen sogar dazu, dass sie noch mehr durch die Gegend wandern können. Dass sie halt einfach noch beweglicher werden. Das chinesische Forscherteam von Erwei Song hat jetzt nämlich zeigen können, dass diese Krebszellen einen Rezeptor besitzen, der dazu führt, dass sie, sobald sie die DNA aus dem Netz spüren, einfach beweglicher werden und so den Netz davonkriechen können, anstatt gefangen und gefressen zu werden.
Also man merkt, da ist was gründlich schiefgelaufen im Immunsystem. Wie die Erkenntnisse zur Heilung von Krebs genutzt werden können, ist noch nicht ganz klar. Aber wenigstens kann man schon mal früher erkennen, dass ein Tumor Metastasen bildet, wenn dieser DNA-Rezeptor vorhanden ist.
Bonn FM. Richtig gutes Zeug.
Wir haben heute zu Gast den Professor Dr. Jonathan Harrington von der LMU München. Er ist Professor für, Experimentalphonetik, Laborphonologie, Entwicklung von Sprachdatenbanken und für den Lautwandel, beziehungsweise das sind seine Forschungsgebiete. Das klingt alles ganz schön kompliziert, vor allem für den, sage ich mal, Laien. Sind das, glaube ich, schon Wörter, die man noch nie vorher gehört hat. Kann man das alles zusammenfassen? Und verstehe ich das richtig, dass Sie den ganzen Tag Menschen beim Reden zuhören und denen erklären, wieso sie so reden und was sie da reden? Oder bin ich da falsch?
Nein, das also ist eine richtige Zusammenfassung. Oder es ist ein Aspekt also von der Forschungsarbeiten, die wir hier durchführen. Was also die Phonetik ist, es ist also so, dass also ich rede jetzt und Sie verstehen hoffentlich auch das, was ich sage. Und während ich rede, übertrage ich Sprachlaute, das heißt Konsonanten und Vokale, prosodische Sachen auch, also die Melodie der Sprache. Und wir wollen hauptsächlich mit naturwissenschaftlichen Mitteln verstehen, wie das möglich ist. Wie ist es möglich, also dass die Sprachlaute, die ich jetzt produziere, dass sie nehmen dann auch diese Sprachlaute wahr. Und das ist notwendig, weil wenn sie das nicht machen würden, dann würden sie mich nicht verstehen. Und das also hat dann Anwendungen. Also was, wovon ich jetzt erzählt habe, ist die menschliche Sprachverarbeitung und wie das durchgeführt wird. Und eine Anwendung ist dann die maschinelle Sprachverarbeitung. Das heißt dann, dass wir dieses Wissen einsetzen dann, um Geräte zu bauen, die die gesprochene Sprache synthetisieren können. Diese Siri-Sachen zum Beispiel auf einem iPhone, das also ist in die andere Richtung, um wie man also dann aus einem Sprachsignal die Sprachlaute und Wörter erkennen kann und um so etwas machen zu können, braucht man also das fundamentale Wissen von der Phonetik.
Eine Sache, mit der Siri ja auch große Probleme hat, ist Dialekte zu erkennen und zu erkennen, was eigentlich gemeint ist, wenn jemand im Dialekt spricht. Könnten Sie uns vielleicht einfach mal kurz erklären, was Sie unter einem Dialekt verstehen?
Also ein Dialekt aus unsere Perspektive ist, wenn zwei Gruppen von Leuten einander verständlich sind, aber sie verwenden Laute auf eine etwas andere Weise und dann natürlich kommt es auch zu Redewendungen und Wörter, die also auch anders sein können. Und die deutschen Sprachen sind also in dieser Hinsicht sehr interessant, weil es ist nämlich nicht immer ganz so klar dann, ob es sich um zwei verschiedene Dialekte oder fast eigentlich von zwei verschiedenen Sprachen handelt, weil ich meine, der ist das Schweizerdeutsch zum Beispiel, ist das also ein Dialekt der deutschen Sprache oder ist es eine Sprache für sich? Ja, also laut meiner Definition, da es also für viele, die hauptsächlich Standarddeutsch sprechen, ist Schweizerdeutsch fast oder ich meine komplett unverständlich vielleicht und gilt es also dann als eine andere Sprache. Und das ist, wo man also sagen kann, also dass die Grenzen zwischen einem Dialekt und einer Sprache, das ist also nicht immer ganz so klar, wie ich also jetzt sagte. Aber was man weiß, ist, dass der Dialekt ist der Weg zu einer neuen Sprache. So dass das Englische zum Beispiel, was auf dem indischen Kontinent gesprochen wird, das Indisch-Englisch ist also jetzt für mich mehr oder weniger verständlich, aber ob das also dann auch so sein wird in 50 oder 100 Jahren ist nicht ganz klar. So dass Dialekte entwickeln sich also dann oft auseinander, insbesondere also dann, wenn sie voneinander isoliert sind.
Okay, jetzt wo wir die Erklärung haben, was ein Dialekt ist, die Forschung oder sage ich mal das Thema, was Sie für uns so interessant gemacht hat, war, dass Sie erforscht haben, wie Forscher in der Antarktis, also die nichts mit Linguistik zu tun haben, sondern die forschen da nach Geologie und Klima und so weiter. Und die sind ja ein halbes Jahr lang, nämlich während des Winters, sind die da vollkommen isoliert und haben quasi nur sich selbst. Und Sie sind da hingegangen, mit anderen Forschern auch, und haben festgestellt, dass es sich in der Antarktis anfängt, ein neuer Dialekt herauszubilden. Und sie haben herausgefunden, dass die Forscher die ersten Schritte eines gemeinsamen Dialekts bereits entwickelt hatten. Wie sehen diese Schritte aus? Also kommt zuerst die Phonetik und was kommt danach? Also zuerst verändert sich die Phonetik und später dann der Satzbau oder die Grammatik.
So, es ändern sich also sehr, sehr leicht etwas an Sprachlauten. Und der Grund, weshalb wir Studie gemacht haben, ist, weil wir wollten etwas Ähnliches haben wie zu den Zeiten vor ein paar hundert Jahren, wo Amerika zum Beispiel zum ersten Mal von Europäern besiedelt worden ist und dann auch Neuseeland, also dann im 19. Jahrhundert. Und das waren Gemeinschaften also, die dann isoliert waren von dem Rest der Welt. Und die haben angefangen dann, einen Akzent, also ihr Dialekt, zu bilden, was also jetzt die Grundlage ist dann von Amerikanisch-Englisch oder Neuseeländisch-Englisch oder also dann auch Australisch-Englisch, sodass die Frage dann ist, wenn sich Leute über einen längeren Zeitraum isolieren, ist es möglich dann vorherzusagen, wie sich ihre Aussprache entwickeln wird. Und der Grundbaustein von dieser ganzen Sache ist die Imitation. Und hier also sind dann in der Phonetik interessante Studien durchgeführt worden. Und die haben festgestellt, dass jetzt auch wenn wir uns miteinander jetzt also in einem Interviews so wie jetzt unterhalten, werde ich sehr, sehr leicht von ihrer Aussprache beeinflusst und sie auch von meiner. Das kommt zustande, ob man das will oder nicht oft, und das ist also dann, das kommt also aufgrund von der sprachlichen Kommunikation zustande. Ich meine, diese Imitationen in einer Unterhaltung sind minimal klein. Das heißt also, dass man hört sie kaum, aber sie sind akustisch messbar. Auch also, wenn man das so nicht richtig hören kann. Und das ist also dann diese Basis dann von den ersten Schritten in der Entwicklung von einer neuen Aussprache. Das ist also, dass wenn Leute isoliert sind und regelmäßig miteinander in Kontakt kommen. Das heißt also, dass wenn sie wichtige Aufgaben haben, die sie gemeinsam lösen müssen, weil also dann wie zu den Kolonialzeiten vor mehreren Jahrhunderten oder wie in der Antarktis jetzt, wenn sie das nicht machen würden, dann würden sie nicht überleben. Und dann müssen sie miteinander Aufgaben lösen und Probleme lösen und miteinander interagieren. Und dann werden sie sich gegenseitig imitieren, auch also, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Das ist also dann der Auslöser für eine neue Aussprache, so wie also wir dann in der Antarktis über 3 Monate festgestellt haben. Aber es sind in diesen 3 Monaten sind es kleine Änderungen, die dann über Jahrzehnte größer werden.
Geht es denn bei der Dialektentwicklung, bei dieser Imitation nur um die Aussprache? Oder kann es auch sein, dass es weitreichendere Folgen hat, zum Beispiel Änderungen in der Grammatik oder dem Satzbau?
Also die Grammatik und so weiter und der Satzausbau und die Verwendung selbstverständlich von neuen Wörtern, das kommt also auch relativ bald, wenn es Gegenstände gibt oder ich meine, was weiß ich, dann in einer isolierten Situation, die man sonst nicht hat. Änderungen in der Grammatik sind wesentlich, wesentlich langsamer. Also die ersten Schritte sozusagen dann in der Entwicklung sind diese leichten Anpassungen, von denen man sich also gar nicht bewusst ist. Und ich meine, hier ist also dann auch noch die interessante Frage, dass wenn ich mich dessen nicht bewusst bin, dass ich jemanden imitiere, Ne, dann wie also kommt das überhaupt zustande?
Okay, und wenn Sie jetzt, also während Sie die Forschungen gemacht haben, Sie und Ihre Kollegen, waren Sie dann selbst live, also in Anführungszeichen live über Zoom oder über Skype oder über irgendeine andere Plattform dabei? Oder haben Sie wirklich die Forscher sich komplett überlassen, ohne jegliche Form von irgendeiner anderen, würde sagen, sprachlichen Kontamination?
Also ich meine, wir selbst waren nicht in der Antarktis. Ich meine, wir hätten also da auch nicht rein dürfen. Aber was wir machten, war, dass ich hatte mich in Verbindung gesetzt mit dem British Antarctic Survey. Das ist also diese britische Gruppe, die das also dort macht. Es gibt also auch eine ähnliche deutsche Gruppe dafür. Ich war also in einem Training Session dort, das war in Cambridge, und ich habe erklärt also, dass also wir die Aufnahmen machen wollten. Und das Wichtigste war, die Leute, die dann in der Antarktis sein würden, dass wir haben die aufgenommen, bevor sie dorthin gefahren sind, bevor sie sich getroffen hatten, weil das war also dann der Baseline, das wir brauchten also dann, um Änderungen festzustellen. Und in der Antarktis selbst haben sie nichts mehr getan, als einzeln dann eine Wortliste gesprochen. Das heißt, wir hatten eine Liste von Wörtern aufgebaut, wo wir dachten, hier könnte es vielleicht zu einem Lautwandel kommen. Das waren Wörter zum Beispiel mit vielen U-Lauten, so wie food und soon, weil U ist also für Lautwandel recht anfällig. Und wir hatten also dann drei oder vier solche anfälligen Vokale durch das Lesen dann von diesen Wörtern untersucht. Und die hatten dann in Abständen von 3 bis 4 Monaten hatten diese Liste von Wörtern gesprochen und hatten das dann uns übers Internet dann zugeschickt. Und so bekamen wir dann diese Aufnahmen.
Und wenn die Forscher selbst aus der Antarktis dann zurückkommen in ihre Heimat, werden sie ja wahrscheinlich am Anfang auch immer noch diese veränderte Aussprache beibehalten.
Ja.
Interessiert mich, wie lang hält das Ganze denn an? Also ab wann spricht man wieder normal? Und wenn Sie jetzt nach einem Jahr wieder in die Antarktis kämen, würden Sie dann direkt nahtlos in Dialekt weiterreden, so wie jetzt ein Mensch, der nach Jahrzehnten in seine Heimat zurückkommt und dann auch wieder ganz anders spricht, als er es in den letzten Jahren getan hat?
Also das hält jetzt überhaupt nicht lang an. Und das also dann aus zwei Gründen. Erstens also, weil es Erwachsene sind und man lernt also oder die Aussprache, die man als Kind lernt, bleibt also dann am längsten erhalten. Das also ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass wenn man nicht im regelmäßigen Kontakt ist mit denselben Personen, dann fällt es also sowieso auseinander. So, dass es ist jetzt nicht die Rede davon, dass also diese Aussprache in der Antarktis bleibt. Weil ich meine, wenn neue Leute natürlich dort hinfahren und diese Leute haben also dann einen anderen Akzent-Hintergrund und es wird also dann zu einer anderen Aussprache führen. So dass die Aussprache hält sich nämlich nur, wenn Leute regelmäßig dann in Kontakt bleiben.
Gibt es neben der Isolation über längere Zeit, wie wir sie ja in der Antarktis sehen, gibt es daneben noch weitere Faktoren, die die Entstehung eines Dialektes begünstigen? Reicht es, wenn einfach nur eine Gruppe Leute über eine längere Zeit alleine zusammen sind?
Okay, also das, wovon ich gesprochen habe, das also sind, wie ich sage, die ersten Schritte sozusagen in der Entstehung von einer Sprache. Wenn man sich nach einiger Zeit bewusst ist von der Aussprache selbst, kommen soziale Faktoren mehr ins Spiel, so dass es möglich zum Beispiel ist dann, dass wenn man eine gewisse Aussprache nicht mag, dass es möglich ist dann, dass ich auch diese Aussprache nie imitiere, so dass die Möglichkeit also dann eine Aussprache Variante lehnen, kommt erst wesentlich später.
Ich frage mich, wir leben ja in einer globalisierten Welt. Also überall wird Englisch gesprochen. Ja. Und man hört es ständig. Könnte dieses ständig im Kontakt sein mit dem Englischen dazu führen, dass es vielleicht so eine Art internationalen Dialekt gibt? Also dass in einigen hundert Jahren jeder quasi gleich spricht und sich diese örtlichen Dialekte dann gar nicht halten?
Ja, das ist nur möglich, wenn man Kontakt hat, also zu anderen Menschen auf diese Weise. Das heißt also, dass wenn Sie zum Beispiel viel Englisch im Radio hören oder im Fernsehen hören, das wird nicht einen Einfluss auf Ihre Aussprache haben. Ich meine, wenn ich also jetzt zum Beispiel Fernsehen schaue, ich meine, ich bin aus Südostengland und habe also dann spreche also dann mit englischer Standardsprache. Und in meiner Kindheit habe ich also sehr, sehr viele, und das, ich meine, heute noch zum Beispiel viele Programme angehört in Amerikanisch, Englisch, oder ich meine, die ganzen Popmusik zum Beispiel ist also dann oft auf Amerikanisch, Englisch, aber das also ist dann ein passives Zuhören, und der Einfluss dann auf meine Sprache ist so gut wie gar nicht. Okay, es ist nämlich jetzt nur, wenn ich in Amerika wohnen würde oder wie ich es in der Tat machte. Ich war 11 Jahre lang in Sydney, Australien. Das also hat schon dann einen leichten Einfluss auf meine Aussprache gehabt. Und wieso war das der Fall? Das war der Fall, weil ich mit vielen Australiern kommuniziert habe. Das heißt also, weil wir zusammen Probleme gelöst haben, Pläne gemacht haben, verbal meine ich jetzt, und das ist also, wo der größte Einfluss ist. So dass Globalisierung, ich meine durchs Internet, das hat also schon einen Einfluss auf den Wortschatz, okay, weil ich meine, wenn man also Sachen zum Beispiel liest, ich meine, das nimmt man vielleicht dann in das Wortschatz auf, aber ich meine, hören von Sachen jetzt über Filme oder irgendwas oder sowas hat nicht also so einen, und ich meine, eigentlich gar keinen Einfluss. Noch nicht untersucht ist jetzt, wenn wir alle über Zoom reden jetzt für die nächste Zeit, ob also das dann den selben Einfluss hat, wie als ob wir im selben Raum wären. Das ist also noch...
Es ging jetzt ja gerade viel um Internet. Da war ich auch letzten Tage unterwegs, und da habe ich einen Kommentar gelesen, den ich sehr interessant fand, oder beziehungsweise einen Gedanke. Und zwar, dass wenn die Menschen irgendwann den Mond kolonisieren, dann quasi abgeschottet leben von der Erde, dass sie dann natürlich irgendwann anfangen, auch so eine Art Monddialekt zu sprechen. Ja. Geht das dann nach denselben Prinzipien wie diesen, die sie momentan erforschen?
Absolut so, ja. Das ist also, ja, ich meine, wenn man den Mond kolonisiert oder erst recht zum Beispiel, wenn man einen Planeten so wie Mars kolonisieren würde, heißt das, oder das ist also eine der Implikationen dann von unserer Antarktis-Studie, ist, dass mit der Zeit werden sie in jedem Fall ihre eigene Aussprache entwickeln, und umso mehr, wenn man auf dem Mond ist zum Beispiel, weil die Kommunikation mit der Erde werden vielleicht nicht so ganz selbstverständlich sein, aber erst recht dann, wenn man Mars kolonisiert, weil die Verzögerung, wenn ich jetzt also auf Mars bin und Sie sind auf der Erde, aufgrund von der Lichtgeschwindigkeit hören Sie mich mit einer Verzögerung von vielleicht 15 Minuten. So dass ich meine, wir können nämlich dann gar keine interaktive Kommunikation in Echtzeit durchführen. Und das wird in jedem Fall dazu führen, dass es also, was die Vorhersage ist von der Studie, die wir durchgeführt haben, dass wir dann zu einer Aussprache für den Mond oder erst recht für Mars führen, ja.
Also wird man quasi irgendwann in vielen tausend Jahren Dolmetscher brauchen zwischen der Erde und dem Mars.
Es ist durchaus möglich, ja, genau. Es ist durchaus möglich, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Studie, zu Ihrer Antarktis-Studie. Waren Sie da jetzt der Erste, der zeigen konnte, dass Dialekte so schnell einfach durch räumliche Isolation und das Sprechen miteinander entstehen können? Oder was bedeuten Ihre Ergebnisse für die linguistische Welt?
Also die Bedeutung für die linguistische Welt ist dass wenn man Erwachsene ist, dass Aussprache ändert sich. Okay, es gab also dann, ich meine, vor 30, 40 Jahren gab es also eine Theorie, das heißt die Critical Age Hypothesis. Das ist also, dass nach der Pubertät ändert sich also dann in die Aussprache von einem Erwachsenen so gut wie gar nichts. Und wir wissen also jetzt dann nicht nur aus dieser Studie, sondern es gibt jetzt auch, oder es gab dann vor dieser Studie andere, die gezeigt haben, dass also wenn man über mehrere Jahre dann in einem anderen Dialektgebiet wohnt, dass sich die Aussprache auch von einem Erwachsenen ändern wird. Ich habe auch vor ein paar Jahren mit Kollegen aus Australien haben wir eine Untersuchung durchgeführt zu der Aussprache von Königin Elisabeth II. Das ist, weil also sie produziert jährlich also diese Weihnachtsreden, und das macht sie also dann seit 1952, und es ist immer also dieselbe Art von Rede. Und wir wussten also, dass sich die Aussprache von Standardenglisch, dass sich da einiges verändert hat. Und wir wollten also auch sehen dann, ob das bei der Königin war. Und ich meine, wir haben sie jetzt nicht ausgewählt, weil sie die Königin ist, sondern es gibt halt so wenig Leute, für die es jährliche Aufnahmen über einen Zeitraum von 60 Jahren gibt. Und das und diese Untersuchung hat festgestellt also dann, dass sich ihre Aussprache in der Tat geändert hat, in die Richtung von denselben Lautwandel, die es in den letzten 50 Jahren in der Standardsprache gegeben hat. So dass ich meine, wenn also sogar die Königin nicht immun ist, also von solchen Änderungen, dann ist es also vielleicht dann noch ein Hinweis dafür, dass die Sprache, die wir auch als Erwachsene verwenden, dass also die viel flexibler und anpassungsfähiger ist, als man es sich vielleicht vorstellt. Ja.
Vielen Dank für das Interview, Professor Jonathan Harrington. Wie wir gehört haben, Forscher an Antarktis-Forschern und der Queen.
Also vielen Dank, das war eine große Freude, mit Ihnen zu reden. Und wenn also Ihr Publikum oder Studierende zur Phonetik Fragen haben, dann können Sie sich sehr gerne immer jederzeit an mich wenden.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nach diesem Interview ein paar mehr Interessierte dafür haben.
Also wir konnten heute lernen, dass einfach Serien gucken nicht hilft, um einen Dialekt zu lernen, sondern man muss dann auch mit seinen Freunden darüber sprechen. Wir haben heute genug mit euch gesprochen, also hören wir auf mit diesem monolinearen Internet-Radio-Ding und hoffen, dass ihr über und mit uns ins Gespräch kommt. Wir waren übrigens Tobi Blum
und Leo Beulen. Bis zur nächsten Woche.
Bleibt neugierig.
Bonn FM. Studentisch, authentisch.